Sie steckte den Kopf in ein Dutzend weiterer Räume. Solange sie das königliche Fest rechtzeitig zur Musik erreichte, würden sich Klade und die anderen der fünf nicht beschweren. Sie waren mit Eshonais Angewohnheiten ebenso vertraut wie jeder andere. Sie schweifte stets durch die Gegend, steckte den Kopf in Dinge, die sie nichts angingen, spähte durch Türen. Und fand den König? Eshonai erstarrte und öffnete die Tür vor ihr einen Spalt breit. Nun sah sie ein üppig ausgestattetes Zimmer mit einem dicken roten Teppich und Bücherregalen an den Wänden. So viele Informationen lagen hier unbeachtet herum. Doch noch überraschender war der Umstand, dass König Gavilar in diesem Zimmer stand, umgeben von fünf anderen Personen, zwei Offizieren, zwei Frauen in langen Kleidern und einem alten Mann in einer Robe. Der König zeigte mit der Hand auf etwas, das auf einem Tisch lag. Warum befand sich Gavilar nicht auf dem Fest? Warum standen keine Wachen vor der Tür? Eshonai stimmte sich auf den Rhythmus der Angst ein und zog sich zurück. Doch zuvor sah sie noch, wie eine der Frauen Gavilar anstieß und in Eshonais Richtung deutete. In ihrem Kopf klopfte es vor Entsetzen und sie zog die Tür zu. Einen Augenblick später trat ein großer Mann in Uniform heraus. »Der König möchte dich sprechen, Parshendi!« Sie täuschte Verwirrung vor.
»Herr? Worte?«
»Sei nicht so scheu«, sagte der Soldat. »Du gehörst zu den Übersetzern. Komm herein. Du steckst nicht in Schwierigkeiten.«
Von Angst geschüttelt ließ sie zu, dass er sie in das Zimmer führte.
»Danke, Meridas«, sagte Gavilar. »Lasst uns für einen Augenblick allein.«
Die anderen gingen, während sich Eshonai bei der Tür in den Rhythmus des Trostes einstimmte und diesen laut summte, auch wenn die Menschen nicht verstehen mochten, was es bedeutete.
»Eshonai«, sagte der König, »ich möchte dir etwas zeigen.«
Er kannte ihren Namen? Sie trat weiter in den kleinen, warmen Raum hinein und hielt dabei die Arme eng um ihren Körper geschlungen. Sie verstand diesen Mann nicht. Das lag aber nicht nur an seiner fremdartigen, beinahe toten Art zu sprechen und auch nicht allein an dem Umstand, dass sie seine Gefühle nicht erkennen konnte, da in ihm die Kriegerform und die Paarungsform miteinander im Wettstreit lagen. Dieser Mann verblüffte sie stärker als jeder andere Mensch. Warum hatte er ihrem Volk einen so vorteilhaften Vertrag angeboten? Zuerst hatte es wie eine Gefälligkeit unter zwei Stämmen gewirkt, doch so hatte sie es gesehen, bevor sie hierher gekommen war und diese Stadt und die Aleti-Armeen erblickt hatte. Ihr Volk hatte früher einmal eigene Städte besessen und auch Armeen, die neidisch machen konnten. Aufgrund der Lieder war das bekannt. Aber es war nun auch schon lange her. Sie bildeten nur noch das Bruchstück eines untergegangenen Volkes. Sie waren Verräter, die ihre Götter verlassen hatten, weil sie frei sein wollten. Dieser Mann hätte die Lauscher zerschmettern können. Früher einmal hatten sie angenommen, dass ihre Splitter, Waffen, die sie bisher vor den Menschen geheim gehalten hatten, zu ihrem eigenen Schutz ausreichten. Inzwischen aber hatte sie bei den Aleti mehr als ein Dutzend Splitterklingen und Splitterpanzer gesehen. Warum lächelte er sie so an? Was verbarg er nur, indem er nicht dem Rhythmus gemäß sang und sie beruhigte?